Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer High Noon-Diskussion. Mein Name ist Anja Wielaschöck und ich bin Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels. Sie werden sich vielleicht fragen, warum eine High Noon-Diskussion? Diesen Namen haben wir uns etwas gehijackt für heute Abend, weil der Tagesspiegel hat seit einigen Monaten eine neue Reihe namens High Noon. Die findet immer um 12 Uhr mittags statt. Wenig überraschend. Es ist ein Online-Format, das wir regelmäßig zu aktuellen Themen anbieten und wo wir uns mit Expertinnen und Experten über aktuelle Themen austauschen und die Zuschauerinnen und Zuschauer mitdiskutieren können. Und das damit wir dafür Werbung machen, damit wir Sie neugierig machen, haben wir diesen Namen heute Abend ausgeborgt. Heute aber in echt mit Expertinnen und Experten zum Thema Demokratie natürlich. Mit diesem prominenten Panel, das links und rechts von mir steht, wollen wir uns heute Abend darüber austauschen. Wie steht es eigentlich um die Demokratie in Deutschland? Wie stabil ist die Demokratie? Und ich freue mich sehr, in dieser ersten Runde mit mir begrüßen zu können Lilly Blauzun, Harald Christ, Michel Friedmann, Anna Herrhausen und Wolfgang Merkel. Ich stelle Ihnen alle Expertinnen und Experten im Laufe der Diskussion noch etwas genauer vor, aber steigen wir ein. Und wenn Sie danach noch Lust auf weitere Diskussionen haben, bleiben Sie hier. Es wird noch ein weiteres Panel zur Frage der Medien und zwei Reporter-Slams geben. Herr Merkel, Sie sind einer der bekanntesten Demokratieforscher in Deutschland. Machen Sie sich Sorgen um den Zustand der Demokratie in Deutschland?
Zunächst habe ich überlegt, ob ich mir Sorgen machen muss, dass ich hier von meiner Sicht aus links außen isoliert von meinen Gesprächspartnern stehe. Ich vermute mal keine symbolische Hinterlist dabei. Und jetzt hört man mich auch besser. Nein, Sorgen mache ich mir nicht. Heißt nicht, dass alles gut ist in der Demokratie. Wenn Sorgen haben, heißt, diese Demokratie steht gewissermaßen am Cliff und könnte kollabieren, dann halte ich das für empirisch ziemlich unsinnig. Wenn man sich die 200 Staaten auf dieser Welt hinsichtlich ihrer demokratischen Gehalte ansieht, dann haben wir Deutschland immerhin in den letzten 10 Jahren immer zwischen Rang 10 und 20 gehabt. Also nicht Skandinavien, nicht Neuseeland, aber auch nicht Österreich, auch nicht UK und schon gar nicht USA und so weiter. Also aus dieser vergleichenden Sicht glaube ich nicht, dass wir trotz aller großen Probleme, trotz aller großen Herausforderungen, die wir in den nächsten 10 Jahren vermutlich nicht lösen können. Und dann kommt es darauf an, wie, und jetzt nehme ich doch einen Begriff, den ich nicht allzu häufig wähle, nämlich Krise. Wenn wir ein Problem haben und wir haben welche, dann ist es unter anderem eine Verdichtung der Repräsentationskrise. Anders kann man nicht erklären, dass wir mittlerweile selbst trotz unserer horrenden Vergangenheit rechtspopulistische Partei haben, die in Ostdeutschland die führende Partei zumindest nach den Wählerprozenten ist und auf Bundesebene 20% hat. Das ist ein Indikator dafür, dass die etablierten Linken, die etablierten demokratischen Parteien ein beachtlichen Teil der Wähler und Wählerinnen nicht mehr erreichen.
Michel Friedmann, Sie sind Philosoph, Publizist und seit letztem Jahr auch Herausgeber der Traditionszeitschrift Aufbau. Wolfgang Merkel hat von einer Verdichtung der Repräsentationskrise gesprochen, von Ressentiments gegen die etablierten Kräfte. Woran liegt es denn? Woran liegt es, dass das Vertrauen der Menschen sinkt in politische Institutionen und Entscheidungsträger?
Also ich will gerne das nur eine Minute vertiefen und konkreter werden lassen. Ich glaube auch nicht, dass wir eine Krise der Demokratie haben. übrigens, alles ist besser geworden, weil die Repräsentanten und Repräsentantinnen in dieser Demokratie bis Anfang der 90er unendlich viele alte Nazis waren, Antidemokraten waren. Darf ich uns alle, die Jüngeren vor allem, daran erinnern, dass wir regiert wurden bei der Polizei, in der Verwaltung, bei Professoren und Professorinnen, also flächendeckend von sehr vielen, die aus ihrer braunen und antidemokratischen und Zweiten Weltkrieg und Shoah-Zustimmung, jedenfalls nicht Ablehnung, diese Bundesrepublik und ihre Demokratie mit vielen anderen auch, aber führend gebaut haben. So gesehen sind die letzten 40 Jahre wirklich die große Chance zu sagen, dass personell das ein Fortschritt ist. Zweitens würde ich festhalten bei allen Schwächen, die Strukturen unserer Demokratie sind im Gegensatz zu Polen, zu Ungarn, jetzt auch in Amerika, noch eindeutig funktional. Und das bedeutet, die Gewaltenteilung, die Unabhängigkeit aller der Betroffenen, ich sage es nochmal, bei allen Fehlern, die man da macht und Fehlentscheidungen, und manchmal dauert es furchtbar lange und man fragt sich, warum bei der Polizei das so ist und nicht anders, aber es ist in einer Struktur, eine stabile Demokratie. Was nicht mehr stabil ist, sind Demokraten und Demokratinnen, ein Teil der Bevölkerung. Und damit meine ich nicht nur wie du diese 20%, sondern ich stelle mir die Frage, wenn 80% jetzt rein mathematisch gesprochen dann von sich behaupten würden, sie seien Demokraten, dann stellt sich die Frage, warum das so leise ist, warum das so schüchtern ist, warum das so unauffällig ist, warum das so uninspiriert ist, warum das so unkreativ ist, warum also die Werbung in der Gesellschaft von Demokraten und Demokratinnen, und das beginnt ja beim Abendessen, das beginnt bei so einer Veranstaltung, das beginnt, wenn Freunde zusammen sitzen, warum da kein Zünder kommt. Und einige Möglichkeiten, die ich sehe, ist, dass wir zum Beispiel eine langweilte Demokratiegesellschaft haben, teilweise auch eine gleichgültige. Das macht mir die meisten Sorgen, weil das nicht mal ein Vorwurf ist, sondern Gleichgültigkeit hat auch oft damit zu tun, dass Menschen gar nicht mehr wissen, worüber sie reden, wofür sie strahlen sollen, wenn sie über die Demokratie reden. Also ich kann strahlen und ich bin ein Handelsvertreter, der jeden Tag mit einem Köfferchen unterwegs ist. Ich habe wirklich das heißeste Produkt, das Grundgesetz. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich kann nur Mensch sein, dank dieser Demokratie und des Grundgesetzes. Mensch sein heißt in Demokratie Mensch sein. Frei sein. In der Diktatur bist du kein Mensch, gesehen von denen, die Macht haben. Und deswegen fasse ich zusammen. Mir macht momentan Sorgen, dass die Menschen es nicht bringen. Und wenn wir es aber nicht vertreten, dann wächst nicht nur die Lautstärke, sondern auch die Übergänge, dass der ein oder andere sagt, ja, dann probier's mal mit was Antidemokratischem oder ich probier's mal mit etwas mehr Autoritärem. Nur ist es so wie nicht ein bisschen schwanger sein. Demokratie ist Demokratie und wenn sie es nicht ist, dann ist sie eine autoritäre Struktur.
Mhm. Anna Herrhausen, Sie sind Mitglied des Vorstands von Fineo, einem gemeinnützigen Analyse- und Beratungshaus für strategisches gesellschaftliches Engagement. Und Sie haben letztes Jahr einen großen Demokratiereport veröffentlicht. Michel Friedmann hat gerade von der gelangweilten, von der gleichgültigen Demokratiegesellschaft gesprochen. Wo liegen denn nach Ihren Untersuchungen die Ursachen dafür, dass die populistischen Ränder erstarken, dass rechtsextreme Kräfte zugewinnen?
Genau, das ist leider ein multidimensionales Problem. Es ist vielleicht ein bisschen gelangweilt, es ist aber auch eine Veränderungsmüdigkeit. Wir haben über die letzten 15 Jahre, ja, auch das Wort wieder zu benutzen, eine Krise nach der anderen gehabt. Und da hat der ein oder andere sicherlich auch das Vertrauen in die staatlichen Strukturen und ihre Vertreter verloren, diese Krisen zu bewältigen. Das ist ein Thema. Das zweite ist, dass das Ganze auch durchaus von antidemokratischen Kräften ja ausgenutzt wird. Und die haben mit sozialen Medien, die wir lange nicht reguliert haben, auch ein wunderbares Megafon, um die Gesellschaft weiter zu spalten und polarisierende Nachrichten zu verbreiten. Wir haben auch sozusagen ein Grundrauschen, wenn man so will, an sozialer Ungleichheit, die über Jahrzehnte auch gestiegen ist in Deutschland wie auch international, was auch dazu führt, dass Menschen Vertrauen verlieren in, wird es mir mal besser gehen, wird es meinen Kindern und Enkeln mal besser gehen. Und so wenden sie sich vom System ab. Ja, und wenn wir diese unterschiedlichen Entwicklungen eben gleichzeitig haben, werden Menschen auch empfänglicher für die einfachen, für die radikalen Botschaften. Und ich glaube, wir haben das Ganze ja gemacht, um die Bedeutsamkeit der Zivilgesellschaft in den Vordergrund zu stellen, um zu zeigen, was kann Zivilgesellschaft tun, was tut sie auch tagtäglich dafür, um Demokratie zum einen zu verteidigen und Demokratie auch besser zu machen. Und auch unser Zusammenleben besser zu machen, Chancengleichheit zu erreichen und Ähnliches. Und das ist aus meiner Sicht sehr wichtig zu sagen, es gibt nicht diesen einen Grund. Und wenn wir nur die passende eine Lösung finden, dann wird alles wieder gut. Sondern man muss tatsächlich an mehreren Dingen gleichzeitig ansetzen. Die gute Nachricht dabei ist, jeder kann sich dann das aussuchen, was ihm oder ihr so am meisten entspricht.
Danke, Lilly Blauzun. Sie sind Associate im Berliner Büro des Beratungsunternehmens 365 Sherpas. Sie sind aber auch das, was man neudeutsch eine politische Influencerin nennt. Und Sie haben auch einen eigenen Podcast, nämlich OKF, Ortskontrollfahrt. Und dabei gehen Sie der Frage nach, wie es wirklich ist, heute im Osten von Deutschland aufzuwachsen. Ist denn Deutschland immer noch ein gespaltenes Land? Wenn Sie rumfahren, was sagen Ihre Erfahrungen?
Das kann man natürlich so pauschal nicht beantworten, aber natürlich gibt es Unterschiede, sonst müssten wir auch nicht drüber sprechen und sonst wäre es auch nicht so wichtig, die Identität und die Lebenswirklichkeit von jungen Menschen in Ostdeutschland abzubilden und auch darzustellen, weil wir sprechen immer sehr viel über die AfD und über den Rechtsruck, wenn wir über Ostdeutschland sprechen und das finde ich auch grundsätzlich erstmal richtig, aber wir dürfen nicht vergessen, dass da viele junge Menschen und auch generell Menschen sind, die sich engagieren und die eine ganz andere Lebenswirklichkeit auch haben und auch auf die müssen wir blicken und auch die müssen wir darstellen und das wollen wir mit unserem Podcast machen.
Was ist denn so eine der erstaunlichsten Erkenntnisse, wenn Sie in Ostdeutschland unterwegs sind? Gerade wenn Sie sagen, Sie sind in Bereichen, wo die AfD sehr starke Wahlergebnisse eingeholt hat. Was hat Sie da überrascht bei Ihren vergangenen Podcasts?
Also so viel überrascht hat mich nicht, weil ich bin ja da groß geworden und das ist ja das, von wo ich komme und womit ich irgendwie ja, aufgewachsen bin und was ich auch darstellen will. Und genau das haben wir uns auch vorgenommen, dass wir in einem bestimmten Kulturraum und in einem bestimmten politischen Raum aufgewachsen sind, weil man will das immer nicht so gern hören als junger Mensch, aber wir sind ja schon ein Spiegelbild unserer Eltern und der Region, in der wir aufwachsen. Und das ist in Ostdeutschland einfach besonders und das wollen wir darstellen.
Mhm. Ich würde da ganz gerne genau was ergänzen. Ich war vor ein paar Wochen im Umland und war tatsächlich ein Stück weit überrascht, einfach weil ich so nicht erwartet habe. In dem Dorf, wo ich war, ein Demokratiebündnis vorzufinden. Und zwar deshalb, weil die überall große Plakate hatten und zum Demokratiefrühstück eingeladen haben. Und ja, man, glaube ich, genau sehen konnte und vielleicht auch hören, ja. Dass dort Menschen vor Ort sagen, hier verteidigen wir unsere Demokratie und genau so dafür brennen und sich haben anzünden lassen, Herr Friedmann, wie Sie das gesagt haben.
Also ich würde das sehr gern unterstützen, weil mir auch bei allem, was wir wissen, auch in allen soziologischen Untersuchungen, dass wir in Ostdeutschland, ohne es zu verallgemeinern, eine weitaus größere Bereitschaft haben, eine antidemokratische Partei zu wählen. Aber das hat ja auch was mit einer Bereitschaft der freiwilligen Entmündigung zu tun oder der Sehnsucht der freiwilligen Entmündigung. Eine Welt, aus der man gekommen ist, in eine sehr komplexe, wieder zu reduzieren in andere Welten, möchte ich uns alle daran erinnern, dass das Phänomen des Rechtsextremismus und des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik Deutschland vom ersten Tag so war wie im Vereinigten Deutschland. Und die Lüge der Ostdeutschen, sie seien das das antifaschistische Deutschland, als ob in Ostberlin Synagogen nicht brannten, war die Lüge der Deutschen, es waren die ganz wenigen und die anderen wussten von nichts und waren sogar Opfer. Und ich glaube, dass wir grundsätzlich vielleicht mal auch die Frage stellen müssen, Demokratie ist ja eine ganz neue Idee für die Menschheit. Die Aufklärung hat noch keine 300 Jahre Geschichte in meinem Gedächtnis.
Aber ganz so neu ist sie nicht, schließlich die Idee aus dem alten Griechenland.
Das waren keine gleichen Menschen. Da hatten einige privilegierte Demokratie. Vollmachten. Ja. Die Gesellschaft war aber nicht demokratisch. Und jetzt ist jeder, der hier ist, jede, die hier ist, genauso viel wie ich und Sie. Das ist anstrengend und
nervend. Rein formal, aber nur.
Anstrengend und nervend. Vor allen Dingen, wenn es eine diverse Gesellschaft wird. Vielleicht ist es auch etwas Positives, dass dieses Negativum hervorruft. Deutschland war noch nie so plural, so divers, so vielschichtig in den Lebenskonzepten, in politischen Konzepten, in all den Fragen der Liberalität, der Aufklärung, der Emanzipation. Und diese Gegenbewegung, die es ja nicht nur hier gibt, sondern in allen Demokratien. Und das ist dann die ernste Frage, über die wir reden. Kann die letzte Gegenbewegung für längere Zeit werden, wenn wir strahlen, dass wir freier sind? Oder wir werden weinen, weil die andere Seite gewinnt. Und das hängt, ich muss es immer wieder betonen, von der Eigenverantwortung ab, wie sehr genieße ich Freiheit. Und zwar nicht à la FDP, sondern im Sinne von Empathie, Zugewandtheit. Also all das, was wir sagen, soziale Gerechtigkeit und all diese menschlichen Fragen sind nur möglich in der Demokratie.
Ja, vielen Dank. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Harald Christ, ich möchte Sie auch gerne ins Gespräch reinholen. Sie sind Unternehmer im Bereich Strategieberatung und Investment, haben aber auch die Stiftung für Demokratie und Vielfalt gegründet. Wie politisch dürfen oder sollten denn Unternehmer eigentlich sein?
Unternehmer sollten und müssen sich einmischen, weil Demokratie geht uns alle an und Demokratie ist kein Selbstzweck. Da stimme ich Herrn Friedmann zu. Das lebt davon, dass man jeden Tag aufs Neue immer wieder Gesicht zeigt, sich zu Wort meldet und Dinge, die wir als Fehlentwicklung sehen, auch ganz klar adressiert. Und da sind wir alle gefordert in der Zivilgesellschaft, Unternehmerinnen, Unternehmer, auch Medien, da miteinander immer wieder deutlich zu machen, wie wichtig eine stabile Demokratie für unser Land ist. Weil eine Demokratie, die stabil ist, bedeutet auch Wohlstand und Sicherheit. Und in ein Land, was stabil ist, eine Demokratie hat, die stabil ist, da kommen auch Menschen gerne hin. Das hat auch mit Willkommenskultur zu tun. Da kommen auch Investoren gerne hin. Und dort will man sein. Und ein Land, was nicht freundlich ist, keine Willkommenskultur hat, wo Menschen Angst haben müssen, über die Straßen zu laufen, wegen ihrer Religion, wegen ihrer wie auch immer geordneten Orientierung, verfolgt zu werden, bedroht zu werden. Das ist abschreckend und das führt dazu, dass es unserem Land nicht besser geht. Ich will aber noch mal einen ganz anderen Aspekt reingeben, was mir bei der Diskussion, glaube ich, auch wichtig ist. Ich bin sehr bewusst, sehr oft und sehr häufig dort unterwegs, wo ich herkomme. In einfachen Verhältnissen, im Arbeitermilieu, bei Menschen, die dieser Flughöhe an Diskussion über Demokratie nicht folgen könnten und auch nicht folgen wollen, weil die im alltäglichen Leben mit ihren Problemstellungen vor Ort beschäftigt sind. Die Fragen, wie kriege ich zu Hause die Pflege organisiert? Die Frage, wie finanziere ich meine Wohnung, meinen Lebensunterhalt? Die Frage, habe ich morgen einen Job, haben meine Kinder eine Zukunft? All diese Fragestellungen, wenn Sie mal unterwegs sind in der Fläche und die meisten Menschen in Deutschland leben eben in den nicht in den sogenannten Blasen, sondern auf dem Land. Da haben Sie eine ganz andere Diskussion an den Stammtischen, dort, wo Politik sehr einfach erklärt wird. Und dort werden Ressentiments geschürt, dort werden Ängste geschürt, dort werden auf komplexe Fragestellungen sehr einfache Antworten gegeben. Und es gibt eine Partei, wie zum Beispiel die AfD, die sehr einfache Antworten auf diese Problemstellungen, auf diese Menschen gibt. Und ich habe auch keine Angst um unsere Demokratie, aber ich mache mir Sorgen. Und ich mache mir Sorgen, wenn ich mit jungen Menschen spreche. Ich bin sehr viel an Schulen unterwegs, und zwar nicht nur an Gymnasien oder Eliteschulen, an Hauptschulen, an einfachen oder Schulen, die Berufsbildung betreiben. Und wenn Sie dort unterwegs sind, mit jungen Menschen in Diskussion kommen Und die jungen Menschen fragen, wo holt ihr eure Informationen? Wie konsumiert ihr Informationen? Wie bildet ihr euch eure Meinung? Dann stelle ich fest, dass ganz, ganz viele dieser jungen Menschen nicht mehr wie die meisten hier im Raum über die klassischen Medien, ob das der Tagesspiegel ist, Printmedien, Tier-One-Medien, über die klassischen Öffentlich-Rechtlichen sich ihre Informationen holen, sondern über Social Media die Informationen sich holen. Und dort genau setzen diese Ressentiments, dieser Fremdenhass, diese feindliche, diese demokratiestörenden Elemente, so wie ich es im Auto bezeichnen, an. Und mir macht Sorge, dass immer mehr junge Menschen sich von den, sagen wir mal, etablierten Parteien abwenden, immer weniger interessiert sind, sich in Parteien zu engagieren, auch für unsere Demokratie zu engagieren, sondern immer mehr solchem rechten Gedankengut nachhängen. Und ich kann Ihnen eins sagen, es gibt Schulen, dort haben Sie mittlerweile einen Anteil von rechtspopulistischen Gedankengut von 30-40% und mehr bei jungen Menschen. Und das macht mir schon Sorge, weil wenn diese Entwicklung weitergeht und sich das in unsere Gesellschaft hineinfrisst, auch Antisemitismus und so weiter, diese ganzen fremdenverachtenden Parolen, dann macht mir das schon Sorge um unsere Demokratie.
Darf ich noch mal, bevor Sie mir natürlich eine Frage stellen können, auf eine These von dir, Michel, eingehen, die ich nicht teile. Wir sind keine gelangweilte Demokratie. Wir sind eine polarisierte Demokratie. Und das ist eine allgemeine Krankheit, die wir in allen westlichen Demokratien haben. Und Indikatoren dafür, dass das polarisiert ist, ist nicht nur ein Anstieg auch der gewaltsamen politischen Auseinandersetzung. Wir haben eine sehr starke politische Wahlbeteiligung, auch das deutet eher auf verhärtete Fronten. Und wir sind auch nicht nur geografisch gespalten, sondern wir sind an den großen politischen Fragen gespalten. Also von der Corona-Frage über die Migrationsfrage zur Klimafrage bilden sich sofort Lager, die es schwer machen, gleichsam in einem vernünftigen, rationalen Sinne miteinander zu reden, zu streiten, zu debattieren. Das fällt weg. Also wir sind eher nach meinem Dafürhalten eine Demokratie, die hochgradig gespalten ist.
Darf ich da direkt was sagen? Herr Friedmann, Sie wollen auch direkt, aber ich habe auch einen Punkt nur. Ich verfasse mich ganz kurz. Was mich erschrocken hat bei der letzten Bundestagswahl, trotz dieser historisch sehr hohen Wahlbeteiligung, diesen hohen Prozentsatz, den zum Beispiel eine AfD erzielen konnte. Ja.
Also, es deutet auf Polarisierung.
Auf Polarisierung.
Aber Moment. Also erstens gibt es kein Entweder-Oder. Wir können verschiedene Tendenzen in einer Gesellschaft feststellen. Die Gelangweilten sind immer noch die meisten, die nicht polarisiert sind. Wir haben an allen Rändern nicht einmal zusammen 40%, wo wir polarisierte Politik, Methodik kennen. Dass wir uns polarisieren, ist unzweifelhaft. Und da würde ich recht geben, die sozialen Medien machen alle Beteiligten nervös, aufgewühlt, mein Sohn würde sagen aufgepumpt, und reduzieren die Qualität der Möglichkeit des Austausches. Streitkultur ist in Deutschland seit 1945 nicht gelernt und unterentwickelt und wird hilflos nachgeholt von Generation zu Generation. Das ist ein Thema, das mit der Geschichte und dem Schweigen älter und Großeltern zu tun hat. Und drittes Thema, es ist richtig, was Sie beschreiben, und gleichzeitig ist es die typische Erzählung. Der Rechtsradikalismus wie auch der Linksextremismus kommt aus allen Schichten. Und es sind eben nicht nur die Kinder aus Realschulen, es sind nicht die Menschen vom Land, sondern es sind die bürgerlichen Gesellschaften in Berlin, Frankfurt, München und Hamburg, die vor allen Dingen die große Wählerschaft bei diesen radikalen Parteien darstellt. Und schließlich will ich auch gern sagen, ich mag auch diese elitäre Situation nicht zu sagen, die auf dem Land brauchen einfache Erklärung. Geht's noch? Ich kenne viele in Berlin, die brauchen sehr einfache Erklärungen, obwohl sie promoviert sind. Also Moment mal. Was aber das Land braucht, und da sehen wir dann doch, und da komme ich auf das, was du gesagt hast, wir haben seit 20, 30 Jahren einige Strukturprobleme, die substanziell für die infrastrukturelle Lebensqualität des Menschen ist. Die Begegnung des Bürgers ist mit der Verwaltung, die ist unterkomplex, die Bürger will eine Infrastruktur von seinem Land, das ist nicht gut vorhanden. Und wenn 30 Jahre lang in allen Kombinationen Parteien an die Regierung kommen und immer wieder versagen zwischen Versprechen und Halten, dann muss man sich die Frage stellen, ist das wirklich eine Abkehr von der Demokratie oder zu Recht ein Abwählen von Parteien, die seit 25, 30 Jahren ihre Hausaufgaben nicht ausreichend erfüllt haben. Unser Problem ist nur, die Alternativen, die sich momentan anbieten, sind extremistische Parteien.
Ich weiß, dass Anna Herrhausen da gleich noch was dazu sagen kann. Herr Merkel, ich möchte Sie fragen, polarisierte Gesellschaft, Erstarken der rechten Ränder, hilft ein AfD-Verbot, wie es gerade wieder diskutiert wird, oder ist das ein undemokratischer Prozess?
Nein, das hilft nicht. Und es gibt ein Bündel von pragmatischen Argumenten und ein Bündel von normativen Argumenten, warum das ein Fehler ist. Wir brauchen keinen Wettstreit jetzt ablaufen lassen, wer stärker gegen die AfD eingestellt ist. Das ist sozusagen eine gemeinsame Annahme. Aber wenn ich zu den pragmatischen Gründen gehe, ein solches Verfahren dauert mindestens 2 bis 3 Jahre. In dieser Phase kann sich die AfD als das klassische Opfer der Systemparteien präsentieren. Völlig unklar ist, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden würde, wenn es dem Gericht vorgelegt wird. Wenn das Gericht entscheiden würde, nee, das reicht nicht, was ihr zusammengeschnipselt habt, wie das Ausland sagt, Inlandsgeheimdienst, dem Verfassungsschutz. Das reicht einfach nicht, um eine Partei zu verbieten. Dann ist es der ultimative oder die ultimative Legitimationszufuhr für diese Partei. Wenn die Partei verboten wird, werden noch nicht die 20% der Wähler verschwinden. Ja. Sie werden da bleiben. Normative Gründe, und hier orientiere ich mich stark an dem wichtigen Staatstheoretiker Hans Kelsen, der sagt, das wäre die schlüpfrige, schiefe Ebene, auf den liberale Demokratien selbst sich illiberalisieren. Letzter Punkt, man stelle sich vor, das Bundesverfassungsgericht würde sagen, ja, ihr seid verfassungswidrig, ihr werdet verboten. Der exekutive Staat hat am nächsten Tag zu beginnen, all diese AfD-Repräsentanten aus ihren Ämtern zu entfernen. Nicht nur auf der Bundesebene, nicht nur auf Länderebene, auf unzähligen Kommunen und Städten wird das gehen. Wer glaubt, dass sich insbesondere in Ostdeutschland die Repräsentanten dieser AfD einfach ihren Notebook zuklappen und sagt, was nice meeting you, und gehen dann, der versteht nichts von dieser Polarisierung. Das würde geradezu Revolten produzieren, und das ist eine Menge von Argumenten und schon längst nicht alle.
Lili Blauzun, die Menschen, über die wir sprechen, die Menschen, die die AfD wählen, die sich nicht gehört fühlen, wie können wir dir die zurückholen ins demokratische Spektrum? Wie können wir sie wieder interessieren, sie sich als Teil der Gesellschaft zu fühlen?
Ich habe letztens von einer Umfrage der Körperstiftung gelesen, wo 71% der Menschen generell sagen, dass Medien und Politik in einer anderen Welt leben und in einer ganz anderen Lebensrealität und total abgehoben sind. Und so auf die Menschen gucken, und ich glaube, das ist ein ganz massives Problem. Und da muss man ja sagen, sind nicht die 71% der Menschen das Problem, die das denken, sondern wir als Menschen, die diesen ganzen Laden hier mitgestalten und sowohl auf medialer Ebene als auch auf politischer Ebene Verantwortung tragen. Und ich glaube, da muss man ganz grundsätzlich mal ran. Man muss stärker natürlich in die Fläche, man muss die Präsenz, die die AfD jetzt erreichen konnte, dadurch, dass es eben diese Leere gab, die die Parteien gelassen haben vor Ort, die muss man wieder erfüllen. Man muss mit den Menschen reden, man muss kommunikativ natürlich auch was ändern, aber vor allem ist es auch ein politisches Versprechen, dass sich was ändern muss. Es muss ökonomisch besser laufen, man muss den Leuten konkret politisch zeigen, diese Demokratie bringt euch auch was. Auch wenn wir natürlich alle sehr, sehr gerne demokratieverliebt sind und irgendwie das Do hochziehen. Aber ich glaube, jetzt geht es gerade wirklich darum, konkret zu machen, was es den Menschen eigentlich bringt.
Sie arbeiten ja auch als Kommunikationsberaterin. Wie könnte denn so ein pro-demokratisches Narrativ aussehen, das bei den Menschen verfängt?
Ja, da braucht man natürlich erstmal ein gutes Produkt, damit man das auch gut kommunizieren kann. Also ich glaube, da müssen wir uns jetzt mal überparteilich und auch mit der Wirtschaft gemeinsam Gedanken machen, wie sowas aussehen kann. Und dann macht man sich gerne auch Gedanken über Kommunikation.
Das war natürlich die Steilvorlage jetzt für Sie, Herr Chris. Anna Herrhausen, ich komme gleich zurück zu Ihnen. Die Wirtschaft, wie viel Demokratie braucht es für einen guten Wirtschaftsstandort?
Also zum einen, Herr Friedmann, sehen Sie mir es nach, Populismus geht durch alle gesellschaftlichen Gruppen. Ja, also das ist mir nochmal wichtig. Das war nicht jetzt bezogen auf eine Zielgruppe, sondern durch alle Gruppen. Wenn Sie mit vielen Mittelständlern, Unternehmern reden, auch Handwerkern reden, haben Sie eine hohe Anhängerschaft oder immer größere Anhängerschaft auch. Also das nochmal.
Weil Sie es so nicht betont.
Deswegen betone ich es jetzt nochmal, dass es auch alle gehört haben. Was Sie sagen, ist ja kein einfaches Unterfangen. Und das ist ja eben auch schon gefallen. Viele etablierten Parteien haben sich aus der sogenannten Basis weit zurückgezogen. Wenn Sie mal schauen, wie eine AfD, bleiben wir mal bei dieser Partei, Politik macht vor Ort, ob das in Ostdeutschland ist oder auch in bestimmten Gebieten in Westdeutschland, dann findet dort die AfD überall statt. In den Vereinen, in den Gruppen, in den Jugendclubs, bei den Jägern, überall finden Sie basisorientierte AfD-Vertreter. Das sind alles Menschen, die man lange kennt. Das sind Nachbarn, das sind Freunde, das sind Fußballfreunde, das sind Schulfreunde. Ich kann auch aus meinem Umfeld ganz, ganz viele nennen, die ich von früher kannten, die mal CDU, CSU gewählt haben, die SPD gewählt haben, die FDP gewählt haben, die heute eine Sympathie anhängen für diese Partei, für diesen Populismus, weil sie im Grunde genommen sich nicht kritisch auseinandersetzen mit dem Gedankengut, mit dem Inhalt und mit den Motiven dieser Partei, sondern diesen, ich sage es einfach mal, Rattenfänger und diesen einfachen Antworten. Ja, Herr Friedmann, es ist so, wenn Sie draußen unterwegs sind. Also wo ich unterwegs bin, ist das zumindest so. Und deswegen wird kein Weg dran vorbeiführen. Politik muss überzeugen, wieder dort zu arbeiten, wo die Menschen es tagtäglich spüren. Sie haben das Thema Verwaltung angesprochen. Dort, wo Frustration, Ärger und auch Ängste entstehen. Und dort muss Politik nicht reden, sondern Erwartungsmanagement betreiben, sondern wirklich Lösungen bringen. Weil die Menschen haben keine Lust mehr auf Ankündigungspolitik. Die wollen wirklich Ergebnisse sehen. Ich nenne nur mal ein Beispiel. Nehmen Sie das ganze Thema Wohnimmobiliensituation in Deutschland. Also bezahlbares Wohnen, bezahlbare Mieten. Wenn dort keine Lösung kommt, die Menschen spüren, wenn immer nur angekündigt wird, dann wird es am Ende nicht dazu führen, dass diese Menschen wieder mehr Vertrauen in die handelnde Politik auch wiederfinden. Und dann entsteht Frust und Angst und Ärger und er entzündet sich dann im Grunde genommen durch irgendwelche kruden Anhängerschaften oder Wahlergebnissen bei Wahlen, die wir alle eigentlich nicht sehen wollen.
Moment, ich möchte kurz Anna Herrhausen das Wort geben. Sie haben nämlich viel dazu gearbeitet, wie man das Vertrauen der Menschen in den Staat zurückholen kann, wie man einen resilienten Staat, eine funktionierende Verwaltung schaffen kann. Was sind die Rezepte, auf die Sie gekommen sind?
Ja, genau. Ich wollte das Produkt Verwaltung sozusagen positiv nach vorne stellen, weil wir uns insbesondere in Kommunen genau das sehen, dass an Lösungen gearbeitet werden, dass Lösungen präsentiert wird, dass Verwaltungsmitarbeitende tagtäglich bemüht sind, sozusagen einen funktionierenden Staat zu transportieren. Wir haben ja gerade ein sehr sommerliches Wochenende gehabt hier in Berlin. Klar machen sich auch Verwaltungen Gedanken darüber, wie gehen sie mit Klimawandel vor Ort ein? Was haben sie beispielsweise für Konzepte für Hitzeschutz? Und da ist ein Rezept dieses Handelns, wirklich ins Gestalten zu kommen. Das ist auch oft das, was wir vielleicht erstmal von Staat gar nicht so sehr erwarten. Wir sind sehr froh, dass wir die Rechtsstaatlichkeit haben und die Verlässlichkeit, ja, aber dass die großen Probleme auch angegangen werden, das dürfen wir jetzt zusätzlich an verschiedenen Stellen noch erwarten. Und wie das funktioniert, da müssen auch Arbeitsweisen geändert werden. Da geht es darum, ressortübergreifend zu arbeiten. Da geht es darum, sich zu öffnen, die Zivilgesellschaft reinzubringen, die Wissenschaft reinzubringen, strategisch zu planen, über Perioden, die über den nächsten Haushalt hinausgehen. Und das ist in der Tat was, wo wir sehr froh drüber sind, Verwaltung tagtäglich unterstützen zu können.
Herr Friedmann.
Mir fällt es ein bisschen schwer, Ihre Geduld und Ihre Zeitschienen hinzunehmen. Nächstes Jahr gibt es Wahlen in mehreren Bundesländern, unter Umständen auch in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt. Dort war bei der Bundestagswahl der Anteil für AfD-Bundestagsabgeordnete bei 38-40%. Es ist sehr gut möglich, dass wir bald den ersten AfD-Ministerpräsidenten haben werden. Damit ist der erste Generalprobenschritt in die Exekutive da, weil er damit im Bundesrat und damit auch im Bundestag ist. Zweitens habe ich wiederum so ein ganz komisches Gefühl. Also, es gibt zu wenig Wohnungen, ja. Viele sind dran schuld, ja. Ist das ein Grund, eine Partei zu wählen, die Hass und Hetze verkündet und die Demokratie abbaut? Ja, die Renten sind gerecht oder ungerecht. Ja, die Bahn ist immer verspätet. Aber reicht das, um zu begründen, dass sich eine Partei, die einen USP hat, das ist ihr Parteikern, Hass, Hetze, Demokratie, Zerstörung, wähle. Und ich verstehe nicht, warum wir so ein Entlastungsprogramm seit längerem immer wieder aufrufen. Man muss ihnen zuhören, man muss sie verstehen. Nein, ich finde, man muss sich streiten. Und zwar nicht streiten über die Wohnungen, die zu wenig da sind, sondern über ihre wahlpolitische Entscheidung, denn mit ihrer Stimme geben sie Macht. Und nur an dem Punkt möchte ich mich erstmal streiten, so wie andere Wähler und Wählerinnen die SPD wählen oder die CDU. Da würden wir doch auch nicht sagen, die wissen nicht, was sie tun. Diese Selbstentlastung ist etwas, was damit zu tun hat, dass wir uns einem Kernproblem der gesellschaftlichen Alltäglichkeit nicht nur in Deutschland nicht stellen, nämlich, dass Menschen andere Menschen hassen, dass Menschen gar nicht so begeistert sind von der Demokratie, viele gar nicht so sehr diese Freiheit und Verantwortung genießen, dass man sagt, die chinesisch-kapitalistische Diktatur ist super, dort können 10 Millionen Städte gebaut werden, das mag die Wirtschaft in 6-7 Jahren, auch wenn die Toilette mit einem Mikro und eine Kamera besetzt ist, aber man stört sich nicht daran. Ich kann deswegen mit all dem nur sagen, es endlich ernst zu nehmen und die Menschen ernst zu nehmen, bedeutet auch, sie mit sich selbst und ihrer Entscheidung zu konfrontieren. Es gibt keine Legitimation, eine Partei zu wählen, deren USP sagt, die Würde des Menschen ist antastbar. Und ab dem Moment an, wo eine Partei sagt, einige sind niemand und nicht jeder ist jemand, ist Schluss mit lustig, was Wohnen angeht. Das müssen wir klären. Das fällt uns aber vielleicht so schwer, weil wir auch nicht mehr so die Übung haben, das so zu gestalten und dann so Muskelkater bekommen, wenn wir es tun. Eine letzte Bemerkung, ein Gegenplädoyer muss sein zum Verbotsverfahren.
Ich hab's Liebes,
wenn du aufhörst, ich habe noch sehr viel weitere Argumente. Das klingt
ganz
so,
kurz, wir sind schon fast so am Ende.
Also, erstens, die Verfassung regelt, und das ist die einzige Verfassung der Welt,
eben,
dass in dem, ja, na und, Deutschland kann ja auch mal was gelernt haben und andere von Deutschland. Jetzt lobe ich mal, dieses Land ist auch wieder nicht gut. So. Wir haben in unserer Verfassung, dass wir das, was im Dritten Reich passiert ist, und wir sehen, es ist in Ungarn passiert, es ist in Polen passiert, es passiert in Amerika, versuchen mit einem demokratischen Momentum verschiedene Instrumente zurückzunehmen. Und es ist ein bisschen wie mit dem Iran. Du gewinnst in einer Gesellschaft immer nur Zeit. Aber in dieser Zeit, die du gewinnst, verändern sich unter Umständen wieder Gesellschaften und Tendenzen. Zweitens, die wehrhafte Demokratie muss damit rechnen, immer wenn ich vor ein Gericht gehe, jedes Verfahren vom Verfassungsgericht kann bedeuten, dass ich als Antragsteller abgelehnt werde. Das ist dann eben so im Juristischen, im Strafrechtlichen. Jeder Staatsanwalt geht nach vorne und hofft, er bekommt Recht. Man kann natürlich auch Tod durch Selbstmord machen, indem man Angst vor der eigenen Angst hat. Es ist ja auch hier wieder kein Entweder-Oder, sondern im Rahmen des Besteckes wäre es unter Umständen auch ein politisches Signal, wenn man sagt, wir prüfen das. Und ob es am Ende zu die Richtung oder in die andere geht, werden wir dann als Demokraten wiederum zu besprechen haben. Wenn ich aber schon heute Angst habe, dass ich die AfD-Leute nicht mehr wegbekomme, brauche ich kein Verfahren mehr, sondern dann heißt es, sie kleben bereits. Das sehe ich alles noch nicht so dramatisch.
Herr Friedmann, wir kommen zum Ende. Nein,
wirklich nur diesen einen Satz, weil das so stringent klang. Wir sind jeden Tag hier mit auch den politischen und den juristischen Instrumenten mittlerweile gezwungen, wenn wir uns ernst nehmen, ernsthafte Arbeit zu leisten. Weil, ich sage es noch einmal, was machen wir denn, wenn nächstes Jahr die AfD ein MP hat? Und was machen wir, ob 29 oder 33, furchtbare Jahreszahl, wenn die AfD in die Regierung kommt? Da will ich jetzt nur sagen, guck dir Ungarn an, guck dir Polen bald wieder an. Möchten wir so leben? Ich nicht. Das reicht doch als Motivation.
Ich auch. Ein ganz kleiner Einwurf. Empirisch, Michel. Es waren in 13 Staaten der EU, waren rechtspopulistische Parteien in der Regierung. Nicht, dass ich das wollte. Aber wir müssen doch auch zugestehen, dass die sogenannte Brandmauer extrem unerfolgreich war.
Einverstanden, ein Skandal.
Aber
das schneidet aber meine Herren, ich befürchte, den Streit werden wir heute Abend nicht mehr auflösen können. Ich freue mich sehr.
Das ist aber ein wichtiger Beitrag mit der Brandmauer. Deutschland hat keine Brandmauer.
Wir sind leider schon am Ende. Ich freue mich sehr, dass wir auf diesem Panel so demokratisch gestritten haben. Der Dissens, die Diskussion ist das Rückgrat der Demokratie, da sind wir uns vermutlich alle einig. Wir freuen uns sehr, wenn wir das bei nächster Gelegenheit fortsetzen können. Lieber Herr Merkel, lieber Herr Friedmann, kommen Sie zu unserem High Noon, der dann um 12 Uhr mittags online stattfindet. Da können Sie dann auch mitdiskutieren, da können Sie unseren Expertinnen und Experten auch Ihre Fragen stellen. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie gerne mit im Raum, weil jetzt kommt nämlich mein Kollege Sebastian Leber für den ersten Reporters Slam. Ganz herzlichen Dank an das wunderbare Panel, Harald Christ, Lilly Blauze und Anna Herrhausen, Michel Friedmann und Wolfgang Merkel. Vielen Dank.